Ich bin Mio, Sängerin, Musikerin, Songwriterin aus Hamburg. Herzlich willkommen zu Modus Mio. Dieser Podcast ist ein persönlicher Blick hinter die Kulissen des Musikmachens. Hier nehme ich euch mit ins Studio, auf Tour, in meine Gedanken und mitten rein ins Musikbusiness. Schön, dass ihr da seid. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Und ich bin ganz gespannt, wie das am Ende klingt, weil ich das erste Mal in einer Podcast-Remote-App aufnehme. Denn ich habe heute einen Gast bei mir. Und der Gast ist nicht King im Leben und King an 88 Tasten Joscha und auch nicht King im Leben und King an 88 Gitarren und noch viel mehr Saiten, 6 Saiten, Magnus, sondern ich habe an meiner Seite Annalena Döss, die eine langjährige Freundin und auch Kollegin von mir ist und du hast auch, ich wollte nicht sagen, du bist meine Background-Sängerin, weil du hast bei mir ein paar Mal Background gesungen oder auch regelmäßig, aber das hätte sich ein bisschen possessiv angehört, das wollte ich so nicht sagen. Deswegen, wir haben mal wieder eine bunte Folge und haben dich zu Gast, weil wir eh gesprochen haben und ich freue mich, dass du da bist.
Yay, danke für die Einladung, richtig schön hier zu sein.
Also wir haben manchmal ein paar, ich sage jetzt mal Sound-Konnoisseure, deswegen sage ich das so deutlich. Liebe Grüße gehen raus an Patrick. Das ist nicht das mobile Tour-Setup zum Hören, sondern ich nehme ganz normal mit meinem SM7 auf und du sitzt bei dir gerade in der Küche und nimmst über die AirPods auf und wir nehmen das in so einem Browser auf und wir hoffen, dass das alles halbwegs unfallfrei hier nachher funktioniert, richtig?
Ist genau.
Ja, wie schön. Annalena, wie oft in deinem Leben warst du schon mal zu Gast in irgendwelchen Podcasts?
Boah, also ich glaube, das kann ich an einer Hand abzählen. Ich habe das ab und zu schon mal gemacht, aber es ist irgendwie jedes Mal wieder aufregend.
Deswegen. Bei was für Podcasts warst du denn schon so zu Gast?
Oh, also ich war mal bei einem Podcast in Brasilien zu Gast, aber das ist leider nie online gegangen. Ich war bei Daniel Abosen im Podcast zu Gast. Ich war mal bei Made in Germany im YouTube-Podcast zu Gast. Und ja, mehr fällt mir jetzt gerade gar nicht ein.
Aber dann bist du ja Podcast erfahren. Ich wusste nur nicht genau, wie doll ich dich vorbereiten muss. Weil tatsächlich Modus Mio ist ja immer ein bisschen wilder Westen auch. Es ist eigentlich eine Art Band-Tagebuch. Und dann und wann, wenn es irgendwie passt, dann kommen auch noch weitere Leute zu Wort. Meistens sind das eigentlich immer Magnus oder Joscha. Mit denen mache ich den Podcast schwerpunktmäßig. Aber wir stellen natürlich auch gerne weitere Leute vor. Und irgendwie hatte sich das total angeboten, dass wir das zusammen machen. Denn wir können ja mal kurz die Leute so mit auf die Reise nehmen. Wir kennen uns, Annalena, wie lange kennen wir uns? Auch schon über 10 Jahre, ne?
Ich glaube schon, ja.
Also, wir haben nicht vor 10 Jahren das erste Mal Musik gemacht, aber wir kennen uns schon irre lange. Auch über Hörensagen, andere Leute, die halt auch Musik machen und so weiter. Denn du hast deine Ausbildung damals gemacht, du hast den Popkurs gemacht und eine Ausbildung an der Hamburg School of Music, richtig?
Nein, Popkurs habe ich tatsächlich nicht gemacht, aber ich war an der Hamburg School of Music. Ja,
okay.
Da war ich noch nicht.
Dann schneiden wir das im Zweifel sonst raus. Ich dachte nämlich, ich hatte das irgendwie so mitgeschnitten. Aber dadurch kennen wir natürlich irgendwie viele Leute gemeinsam und haben uns immer mal gesehen. Und ich weiß, als ich dich das erste Mal irgendwie gesehen habe, ich fand immer deinen Style toll. Ich mochte immer, wie du rumläufst. Ich mochte immer diesen leichten Wasserwellen, tollen Look, dieses leichte Pin-Up-mäßige, was irgendwo so drin war, viel 50s und so weiter. Ich fand das immer richtig, richtig gut und ich finde, du bist eine super angezogene Frau.
Oh, danke, vielen Dank. Aber es war auch, kann ich nur zurückgeben, die Blumen. Und ich weiß auch noch, wann wir uns das allererste Mal begrüßt haben, das war im Freundlich und Kompetent. Und da war ich ein bisschen aufgeregt, weil ich so dachte, ich hoffe, sie ist cool und ich hoffe, sie findet mich auch cool. Und dann war es voll nett. Und wir haben ein kleines Glas Weißwein getrunken. Und ich dachte so, yay, wie schön, dass das passt. Und wir haben auch unsere gemeinsame Freundin Elena, meine Nachbarin hier.
Das stimmt.
Und darüber haben wir uns dann auch noch mal irgendwie besser kennengelernt, waren, glaube ich, auch mal zusammen irgendwo einen Glühwein trinken und so und ja.
Stimmt, Elena, für die Leute da draußen, das ist meine beste Freundin, Schulfreundin und Haus- und Hoffotografin. und aber auch dein Gassi-Buddy, kann man auch sagen, ne? Zumindest wenn sie dann hier ist. Mhm. Dann, genau, also dadurch kennen wir uns sozusagen auch. Und hast du Lust, den Leuten ein bisschen zu erzählen, was du so machst und wie lange schon und überhaupt und alles?
Ja, also es ist jetzt eine sehr aufregende Zeit, weil ich erstmals meine eigene Musik rausbringen werde. Und das hat lange gedauert, weil ich habe 2012 meinen Abschluss an der Hamburg School of Music gemacht und war danach erstmal 1,5 Jahre Backpacken mit meiner Gitarre Knut, um so ein bisschen selbstfindungsreisenmäßig zu gucken, was will ich überhaupt machen. Und bin dann wieder zurück in den Heimathafen geschwemmt worden für ein Musikprojekt, wo wir so Covermusik von so Motown-Hits gemacht haben. Und daraus ist dann ein Soul-Duo Tender Delights entstanden, wo wir irgendwie viel auf Events und Hochzeiten und so gespielt haben. Hab mich dann ja in den letzten 10 Jahren viel mit Gesangsunterricht auseinandergesetzt, Still Voice Training, und bin dann auch über Umwege zum Sprechen gekommen. Und das ist jetzt tatsächlich auch so ein bisschen, ja, mit so meinem Fokus gewesen, die letzten Jahre beruflich gesehen, dass ich viel Werbung gesprochen habe, viel Synchron gesprochen habe, auch in Synchron gesungen, was auch total viel Spaß macht. Und ja, hat lange gedauert, bis ich meine eigene Musik dann auch mal irgendwie hörbar machen konnte und nicht nur in meinem Kopf spielen oder irgendwo auf dem Handy in den Demos vergammeln lassen habe, sondern ja, jetzt dieses Jahr kommt endlich meine erste eigene EP raus. Und das ist sehr aufregend. Und ja, das war jetzt einmal so eine schnelle Zusammenfassung. Ich hoffe, dass es irgendwie Sinn ergeben hat, was ich dir erzählt habe.
Auf jeden Fall. Bevor wir aber auf das Musikalische nochmal eingehen, kurze Frage. Höre ich dich, wenn ich bei Rewe einkaufen gehe, dass du da immer so wöchentliche Angebotssprecher machst? Ist das richtig? Höre ich da deine Stimme eigentlich?
Leider nein.
Echt nicht?
Aber es kann, ich war mir nee, so, vielleicht klingt die ich ähnlich wie ich. Mach gerade Samsung, mir immer so sicher, ich dass das,
okay, ich war mir immer so sicher, dass ich dich bei Rewe immer höre. Auf jeden Fall bei Messmer habe ich dich gehört, ne? Bei Tee habe ich dich immer
gehört. Genau, Messmer macht meinen Moment.
Sehr schön.
Und dann eher ganz neu, ganz fresh und extra fruchtig. Da habe ich jetzt auch die Black and White Deo Kampagne gemacht. Ansonsten für Tinder auch.
Oha.
Ich, Kampagnen gemacht, ja, die sind ganz lustig. Und ansonsten, genau, jetzt viel Samsung Galaxy Watch 6, die bald auf den Markt kommt oder schon auf dem Markt ist. Und spreche viel synchron auch. So eine Spin-off-Serie von Paw Patrol, Rubble and Crew. Ich liebe alles, was synchron im Kinderbereich ist. Alles, was animiert ist, finde ich ganz toll, weil man da eigentlich wirklich so fürs Quatschmachen bezahlt wird.
Und man die ganze Zeit in so einer Stimme sprechen kann. Wäre es nicht total cool, wenn wir jetzt so.
Das ist so einer der.
Das finde ich immer so krass, wenn man das so kann. Das finde ich immer so krass, wenn man das so kann, weil ich mache ja auch so ein bisschen Sprechen und irgendwie so Werbeslogans zu sprechen und so weiter, da habe ich wenig Berührungsängste. Aber krass, diesen Synchro-Sprech manchmal zu haben, da bin ich noch auf dem Cringe Mountain und den habe ich noch nicht überkommen. Also das finde ich, ja, ich für mich, ich dann, also ich finde, da muss man wirklich viel Scham abdecken, weil das ja schon auch wirklich massiv affig ist, was man da macht. Aber ist es ja bei der Bewerbung ehrlich gesagt mindestens genauso, ne? Also wenn man dann halt irgendwelche Superlash-Feuchtigkeitstechnologie und so weiter, so ein Blödsinn da halt manchmal so ansagt und denkt so, oh Gott. So. Und da ist dann eigentlich so ein Kindercomic ja eigentlich noch die viel ehrlichere Variante.
Ja, also mein Inner Child ist auf jeden Fall sehr glücklich. Und ich muss auch sagen, mir fällt so Real-Film-Synchronisation auch sehr viel schwerer, weil eben genau das, was du sagst mit diesem Synchronton, den man so irgendwie auch ja gewohnt ist und andererseits auch je nachdem auch sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich Länder ja, Sachen produzieren, wie gespielt wird. Und da finde ich eben Kindersachen so, da kann man einfach komplett, ich sag mal so bunt und laut und schrill sein und die Emotionen so komplett reingeben und dann aber bei Real Film wirklich zu gucken, okay, was ist vorgegeben, was kann ich abnehmen und gleichzeitig aber auch gucken, dass man im Vergleich zu den anderen SynchronsprecherInnen nicht absackt, sondern dass es eben immer noch so ein bisschen diese Hörgewohnheit mit bedient
und andererseits aber halt auch nicht so klingt, weil das ist ja genau das, worüber sich gerade ganz viele lustig machen.
Das ist so, das ist wirklich krass,
dieser Synchronsprech, ne? Das ist halt, also ich finde es auch immer super lustig, wenn man denkt so, wie ist das denn passiert? Also, dass man sich ja immer mal überlegt hat, ob das so klingt.
Ich habe eine Theorie.
Erzähl.
Und zwar, Deutsch ist halt im Vergleich zu allen anderen Sprachen so todesmonoton. In vielen anderen Sprachen ist sehr viel mehr Singen, Sang. Und es kommt ja auch so ein bisschen aus, also, ja, eigentlich der Job von unengagierten Schauspielern. Und ich hatte mal eine Diskussion mit einem Regisseur, der gesagt hat, im Synchron bessern wir das nach, was am Set verloren gegangen ist, weil die sich da auf so viele Sachen konzentrieren müssen, dass wir sozusagen den Job haben, nochmal mehr zu unterstreichen, welche Rolle diese Person eigentlich erfüllen sollte. Also wenn ich dann, keine Ahnung, irgendeine bin, die total fies ist, muss ich nochmal besonders fieser klingen. Also dass das eigentlich nochmal so ein bisschen nachbessert, was ich ein bisschen schwierig finde, weil ich denke mir, naja, das Kunstprojekt steht ja schon so für sich. Aber ich glaube, dadurch ist so ein bisschen dieses, dass man einerseits diese Emotionen aus anderen Sprachen mitnimmt und dadurch mehr Melodie reingekommen ist. Aber ja, ich glaube, es hat sich auch dann so ein bisschen intern weiterentwickelt. Und ja, jetzt sind wir halt an dem Punkt angekommen, wo man sich denkt, klingt das denn überhaupt noch so gut? Und man muss auch sagen, es hat sich die Synchronisation ja auch verändert seit den 90ern. In den 90ern standen die Leute noch alle im selben Raum und konnten sich gegenseitig anspielen. Mhm. Und jetzt nimmt man geixt auf und du gehst ins Studio und kriegst einmal die Originalszene vorgespielt, dann wird runtergezählt und im nächsten Take sprichst du dann die deutsche Übersetzung drüber und versuchst, die Emotionen abzunehmen. Aber so richtig dieses Spiel zwischen den Menschen muss man schon, also ist dann eben die Aufgabe von den RegisseurInnen, dass sie dann eben sagen, ja, mach mal mehr so oder hören dann, ob das gut zusammenpasst. Aber ja, es ist ein spannendes Feld, das kann ich nicht anders sagen. Und ich tue mich auch schwer, deutsche Synchronisation zu hören, wenn sie nicht sehr gut gemacht ist.
Ja, ich glaube, Deutschland ist ja schon ein Land, wo es viel gute Synchros gibt, ne? Also ich glaube deswegen, oder man hat sich ja auch an bestimmte Stimmen so gewöhnt, die halt auch so berühmt und sind und einen tollen Sound haben, wie zum Beispiel die Stimme von Robert De Niro oder halt auch die Stimme von den ganzen Bruce Willis-Filmen und so. Also ich finde, es gibt ja viele tolle Stimmen, die wir in Deutschland haben und an die wir uns auch sehr gewöhnt haben. Du als jemand, der ja auch viel Synchron macht, hast du das eigentlich mitgekriegt und was ist dein Take dazu? Ich weiß gar nicht, wie die Serie heißt, aber das ist ja ein bisschen viral gegangen, dass es eine Serie auf Amazon gab, die total schlecht KI-synchronisiert war. Hast du das mitbekommen?
Schlimm, ganz, ganz schlimm.
Oh, ich fand es so lustig halt auch. Also für die Leute da draußen, die das nicht mitgekriegt haben, ihr wisst ja sicherlich allein auch durch unseren Podcast, dass wir immer mal wieder darüber sprechen, was KI auch mit kreativen Berufen machen kann. Und das Synchronisieren von Filmen gehört natürlich sehr dazu. Und es gibt auch von den deutschen Synchronsprechern sehr großen Widerstand gegen bestimmte Klauseln, die von Netflix sozusagen versucht werden durchzusetzen für KI-Training und so weiter und so fort. Und nun gibt es irgendeine, ja auch eher schlecht als recht gemachte Serie auf Amazon. Und da hat man gesagt, naja, das schießen wir jetzt so mal schnell in den Orbit und dann machen wir jetzt mal so eine KI-Synchro. Das wird dann halt gefühlt Translate-mäßig übersetzt und dann geht da so eine KI-Stimme drüber. Und was dabei rausgekommen ist, das ist zum Schreien. Ich glaube, also ich habe zwei Lieblingsszenen aus diesen Ausschnitten, die ich gesehen habe. Das eine ist, dass ein Mann im Krankenhausbett liegt und ich glaube, er soll eigentlich betroffen so etwas sagen wie: Da bin ich vielleicht nicht mehr da oder vielleicht bin ich dann schon gestorben. Und er sagt, da werde ich gestorben haben. Und das ist das Gleiche, da werde ich gestorben haben. Und das war das eine. Und ich glaube, da gab es auch noch eine andere Szene. Da sind ein Mann und eine Frau abends irgendwo entlang gegangen. Und er sagt auf Englisch, also man kann sich das auch so herleiten, wie so die Übersetzung war. Die sind gerade in so einer Szene, wo die sich voneinander verabschieden. Und er sagt auf Englisch wahrscheinlich sowas zu ihr wie go. Ne, was man ja auf Englisch dann auch einmal so sagt. Auf Deutsch ist es geh weg. Ja, ja. Die haben sich aber ganz herzlich verabschiedet und gesagt, geh weg. So. Und das ist wirklich zum Schreien. Und ich glaube, es hat auch dazu geführt, dass die Serie dann offline genommen wurde, weil das so katastrophal war in der Rezeption der Leute, was ja auch ganz gut ist, dass die Leute sich nicht wirklich jeden Scheiß unterjubeln lassen.
Okay.
Aber genau, also deswegen, du hast das auch mitbekommen.
Ja,
hast du eine Lieblingsszene, die du gesehen hast, die ich noch nicht gesehen habe? Also ich fand Geh weg, nee, fand ich schon groß.
Nee, also ich konnte mir das auch gar nicht alles reinziehen. Ich kriege immer nur hier und da irgendwelche Snippets mit und schüttel einfach nur den Kopf, weil es halt wirklich, also das geht ja an allem vorbei. Das ist dann auch eben die Frage, ja gut, dann hast du Geld gespart, aber was kriegst du dabei raus? Und im letzten Jahr war auch wirklich, also habe ich auch mit anderen Voice-Acting-Friends aus den USA mitbekommen, war ein ziemlicher Einbruch im Sprecherbereich, also konnte ich persönlich zumindest bei mir wahrnehmen und auch die Bekannten da aus Boston, die schon seit über 20 Jahren im Voice-Over-Business unterwegs sind, die gesagt haben, weniger Anfragen denn je, weil da natürlich erstmal alle draufgesprungen sind und gesagt haben, geil, probieren wir mal aus. Aber jetzt ist auch gerade wieder so ein bisschen der Trend hoffentlich, der zurückgeht, weil ja jetzt auch eben diese KI-generierten Sachen ja markiert werden müssen. Das heißt, auch wenn du dann eine Werbung hörst, wird am Anfang so ein kleiner Slogan sein, dieser Clip wurde mit künstlicher Intelligenz hergestellt, und das finden die Unternehmen dann natürlich wieder nicht so cool, sondern die wollen ja eigentlich nur die Arbeit, die ein Sprecher oder eine Sprecherin machen kann, einfach für weniger Geld bekommen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil auch gerade was so Kinderhörbücher und sowas angeht, das ist halt, finde ich, ja auch wirklich teilweise für die Sprachentwicklung. Also wenn ich mir überlege, wie viele Hörbücher und Hörspiele ich mir damals angehört habe, irgendwo ja fast schon wichtig, dass da echte Emotionen gespielt werden und nicht, dass es eben irgendwie so ein zusammengeworfenes Ding ist, dass da irgendeine künstliche Intelligenz etwas spricht, ohne eine klare Intention zu haben. Und das ist ja eben auch diese Magie, die in unserer Stimme steckt. Jemand geht ans Telefon und sagt Hallo und du hörst sofort, ist die Person traurig, ist die Person krank, ist die Person alt, ist die Person, wie auch immer, unsere Information in der Stimme drin, und die Intention ist so ausschlaggebend. Und das eben einfach dann, ach komm, ist auch egal, so ist auch mehr oder weniger, kommt auch rüber, was gesagt werden soll. Und das finde ich eben sehr schade, weil das bei Film und so, ich kann es noch teilweise sogar nachvollziehen, wenn man sagt, warum denn nicht Leonardo DiCaprio seine Stimme lassen und das einfach in unterschiedliche Sprachen übersetzt, weil das dann natürlich irgendwo noch dichter am Original ist und auch sein Spiel beibehalten könnte. Aber zu diesem jetzigen Zeitpunkt auf gar keinen Fall. Ich finde es ganz schlimm, alles, was man da sieht. Ich finde, es ist teilweise, wirkt es schon fast wie so ein Prank oder wie so eine Verarschung, weil ich mir denke, nee, das kann nicht sein. Also es hat ja, wer hat das denn abgenommen? Wer hat sich das denn angeschaut und gesagt, ja, geht doch.
Ich glaube, wahrscheinlich irgendein Ami, der nicht verstanden hat, was da gesprochen wird. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ja. Ja, also ich glaube, liebe Leute, wenn ihr das nicht mitgekriegt habt, guckt doch mal ein paar Reels oder so dazu an. Ihr werdet das bestimmt finden. Amazon Synchro KI oder so, wenn ihr danach sucht. Weil ich glaube, die Serie ist tatsächlich jetzt offline, aber das hat mich, auf eine Art und Weise hat es mich massiv erheitert. Also das ist schon super lustig. Wir kommen jetzt aber nochmal eher zum Musikmachen.
Mhm.
Denn du hast, wann hast du deine Ausbildung bei der Hamburg School of Music gemacht?
2012 habe ich meinen Abschluss.
2012.
Gemacht.
Und ich glaube, das finde ich ganz spannend, weil ich hoffe, das ist okay, wenn wir das auch so ein bisschen so erzählen. Es gibt ja, wenn man Musik macht, tausende Wege, die nach Rom führen.
Ja.
Und es ist mitnichten so, dass wenn man Gesang studiert, dass man sofort in der ersten Reihe mit einem eigenen Projekt stehen will. Oder dass sich sowas vielleicht auch einfach finden muss und dass man vielleicht mit Anfang, Mitte 20 gar nicht sofort die Antwort darauf hat, was da am Ende rauskommen soll. Verrate ich damit zu viel oder wie war das bei dir?
Nö, das passt eigentlich schon ganz gut. Es war ja auch ein Kontaktstudiengang und eigentlich war auch so ein bisschen Sinn und Zweck, dass sich da eben Bands finden und dass die dann möglichst irgendwie versuchen, auf den Markt zu treten als Band. Und da war bei mir, ich bin auch jetzt nicht so den klassischen Weg gegangen oder bei mir war nie klar, oh ja, ich werde irgendwann mal was mit Musik machen, sondern ich war auch da so ein bisschen Quereinsteiger durch die Gesangslehrerin, bei der ich meine Probestunde hatte, die dann meinte, du, willst du damit nicht was professionell machen? Und ich dachte mir so, hä? Also nee, Superstar auf gar keinen Fall. Und dann war ich so, ja, nee, du kannst ja auch Musik studieren und dann gibt es ja verschiedene Wege, die irgendwo hinführen können. Und dann habe ich da einen Crashkurs gemacht, um überhaupt erstmal Harmonielehre und Gehörbildung im Mindestmaß. Ich war schon immer Autodidakt und konnte Sachen irgendwie nachspielen und singen, aber jetzt auf dem Papier ging so. Und ja, war aber völlig überfordert. Ich hatte so das Gefühl, alle an der Hamburg School of Music waren schon so in der Oberstufe und ich bin gerade so musiktechnisch in den Kindergarten gekommen und war so, okay, Notenlehre, ja, gut, ich versuche hier erstmal basic-mäßig überhaupt anzukommen. Und ja, war da auch dann fertig und dachte mir so, nee, also Band auf gar keinen Fall kann ich gerade überhaupt noch gar nicht mit irgendeiner Vision auch überhaupt füttern. Ich wusste schon immer, was mir gefällt, aber es war so ein bisschen, who am I to tell people what to play oder dass irgendwas, was aus mir kommt, überhaupt hörenswert wäre. Und dann war aber auch reisen zu gehen echt eine super Sache mit der Gitarre und wieder zu merken, dass Musik eben auch, und das finde ich manchmal ganz spannend, wie Musik so ein bisschen, ja, zu so die Musikindustrie drumherum, Musik als Produkt und sich da sozusagen erstmal als Person drin zu entwickeln, um auch zu sagen, okay, ich bin in Ordnung damit, Sachen zu teilen oder zu zeigen, war auf jeden Fall ein langer Weg und das war ganz viel Weiterbildung, weil ich immer dachte, ich muss mein Instrument erst besser beherrschen und verstehen und dann Weiterbildung gemacht und auch super gerne mit auf der Bühne gestanden, aber dann natürlich eher zweite Reihe und dieser Gedanke von, ach schön, wir machen hier alle zusammen Musik, das ist ja toll und Leute erfreut das und so, aber wirklich zu diesem Punkt zu kommen, zu sagen, okay, ich gebe mir jetzt selber auch mal die Chance, Sachen zu recorden und mich als Künstlerin in dieser Welt, Künstlerin zu präsentieren, war Weg auf jeden Fall. So.
Und in der Zeit hast du, genau, also du hast viel Background gemacht, du hast unterrichtet, du hast Events gespielt sozusagen. Ne? So in, hast du es eigentlich auch in unterschiedlichen Besetzungsgrößen gemacht oder war das immer sozusagen Duo oder kleine Akustikgeschichten?
Also es war auf jeden Fall der Grund, warum ich vom Reisen wiedergekommen bin, weil mich damals Clemens, liebe Grüße gehen raus, kontaktiert hatte, als ich noch reisen war und meinte, hey, wir wollen hier eine Motown-Band eröffnen oder so eine Coverband und ich weiß, du liebst Aretha Franklin und Marvin Gaye und alles, was so aus dieser 60s-Soul-Area kommt und hast du nicht Bock, unsere Sängerin zu werden? Ich war so, okay, ich packe meine Sache, ich komme wieder zurück, weil klar, mit der Gitarre rumzureisen ist schon ganz cool, aber man hat auch gemerkt, Netzwerk ist schon wichtig, weil das ist letztendlich das, wie man sich gegenseitig auch Jobs zuschieben kann und hey, ich kann den Gig nicht spielen, willst du das machen? Und aus dieser Band-Konstellation ist dann das Soul-Duo entstanden, dass wir da in kleinerer Besetzung auch, ne, dann, keine Ahnung, bei Trauungen spielen konnten und so. Und das hat sich dann auch irgendwann so weiterentwickelt, dass dann Julian, mein bester Freund und jetzt auch Produzent, dass wir beide dann zusammen unsere gemeinsame Liebe für Soul Music so leben konnten. Und das war halt das Coole, weil ich weiß noch, dass ich auch mal eine Anfrage bekommen habe für so ein Cover-Projekt. Und das waren wirklich auch so Helene Fischer und keine Ahnung. Ich dachte mir so, boah, Digga, nee. Das kann ich mich, glaube ich, nicht im Spiegel anschauen, wenn ich halt tagsüber Musik singe, die so gar nicht zu mir spricht oder zu meinem Herzen oder authentisch von mir. Ja, gesungen
werden. Das finde ich auch krass. Ja, das finde ich auch immer wichtig, wenn man da so einmal kurz einhaken darf. Weil es gibt ja manchmal auch so, es gibt ja Bands, die ganz gezielt dieses ganze Festzelt-Thema anbieten und die auch ein so breites Repertoire haben. Also auch, was so durch gefühlt alle Genres durchgeht, alle Jahrzehnte und halt auch diesen Schlageraspekt so mit abdeckt. Und ich glaube, gerade wenn man, das heißt ja auch eher so, ich finde das Wort immer so doof, ne? So Dienstleistungsmusik. Aber am Ende ist das ja so eine Art Dienstleistung, die man macht. Und ich finde das immer wichtig beim Musikmachen, dass man Bock auf die Musik hat, die man macht. Also ich liebe Cover singen, ich finde das super. Und ich finde es auch geil, Songs zu singen, die man gut findet. Aber wirklich einfach auf der Bühne mit Sachen zu stehen, hinter denen man nicht steht, das ist tatsächlich schwierig. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was manche Leute dann, ja, warum Leute dann teilweise auch den Spaß am Musikmachen verlieren. Ne? Also wenn du Sachen machst, hinter denen du nicht stehst oder auf die du gar keinen Bock hast, dann ist es ja wirklich pointless, weil warum sollte man sich den Stress dann antun?
Ja, und vor allem auch der Gedanke jetzt auch, ne, so Hochzeitsmusik kann halt auch teilweise bedeuten, du spielst beim Sektempfang und Leute unterhalten sich und man hat jetzt nicht diese Bühnenmomente, wo Leute interaktiv mit einem sind. Und da war dann auch dieser Moment, und da war ich halt auch sehr froh, irgendwie mit jemandem zusammenspielen zu können oder auch, ne, mit Clemens, sodass man irgendwie sagen konnte, wir haben jetzt einfach hier auch gerade teilweise, dass man einfach denkt, eine gut bezahlte Probe. Wir haben jetzt hier gerade unseren Spaß. Wir können Musik, natürlich sendet man die immer noch raus, aber wenn man nicht diesen Feedback-Moment hat, habe ich immer gedacht, nee. Und wenn, ist das jetzt hier gerade für mich auch ein super Training, wieder einen Song zu singen, den ich liebe, um zu gucken, wie kann ich hier vielleicht nochmal anders improvisieren, wie kriege ich die Note nochmal geiler. Das war halt wirklich so ein super Training letztendlich und hat sich auch für mich manchmal so ein bisschen angefühlt wie das, was mir vor der Hamburg School of Music gefehlt hat, wo viele andere schon Bandprojekte hatten und keine Ahnung, seitdem sie 18 Gesangsunterricht hatten und so, dass ich dachte, nee, jetzt habe ich sozusagen meine Zeit gehabt, um auch meine eigene Stimme zu finden, irgendwie zu wissen, was mag ich nicht. Und das hat mir jetzt auch super gut geholfen im Prozess der Soundfindung, im Prozess vom Producing, dass Julian und ich auch dieselbe Sprache gesprochen haben und wussten, was gemeint ist. Und ja,
darf ich da nochmal einhaken? Weil ich glaube, das ist den Leuten da draußen ja nicht so richtig klar. Also du hast für Leute Background gesungen, du hast gesprochen, du hast unterrichtet, du hast Auftritte auf Events aller möglichen Arten gespielt. Wie bist du am Ende denn jetzt dazu gekommen, dass du dann doch gesagt hast, ich möchte noch mal was Eigenes machen oder was Eigenes veröffentlichen vor allem?
Da muss ich sagen, war Corona doch eine sehr prägende Zeit, weil da habe ich es endlich mal geschafft, das Buch, und das ist eine absolute Empfehlung, Der Weg des Künstlers zu lesen. Und das ist so eine Form von Selbstkurs von, ich glaube, über 12 Wochen, in dem man ja jeden Tag Morgenseiten schreibt, sich selber auf Künstler-Dates ausführt, alles, was einen inspiriert und wirklich, und da ist mir nämlich ganz doll bewusst geworden, wie sehr ich in meinen, also als Schattenkünstlerin lebe sozusagen und immer so dieses, nee, nee, also andere können sich Künstlerin nennen, aber ich ja nicht und so, komme aber halt auch aus einer relativ handfesten Familie und auch als ich gesagt habe, hallo, ich will jetzt Musik studieren, war so, ja, willst du jetzt hier Superstar werden oder was hier? Oder ja, übertrieben dargestellt, aber schon so ein bisschen, ja, bist du jetzt hier so Dieter Bohlen oder was? Und ich war so, nee, eben nicht, und dann aber erstmal beweisen, guck mal, ich kann mit Musik Geld verdienen, und deswegen auch dieser Coverweg war für mich so eine Möglichkeit zu sagen, guck mal, man kann mit Musik seine Miete zahlen, und dann, ja, 30. Geburtstag und auch irgendwie gemerkt, wie viele Dinge doch eigentlich noch in einem drin sind, und das war auch der Zeitpunkt, wo ich eben dieses Buch gelesen habe, um zu sagen, vielleicht möchte ich aber einfach was hinterlassen, was meinen jetzigen, also wie so ein Blueprint ist, meiner jetzigen kreativen Persönlichkeit, weil Musik war schon immer in mir drin und ich habe schon immer Musik geschrieben, aber ich habe halt immer gedacht, nee, also da gibt es andere, die haben mehr Berechtigung oder mehr zu sagen, um auf eine Bühne zu gehen. Und jetzt aber auch in der Zeit, wo so viele Leute überhaupt auch Musik veröffentlichen können, vor allem auch nochmal dieser crazy AI Rush mit, du promptest irgendwas und kannst dich Producer nennen, da dachte ich mir so, nee, okay, also wenn die jetzt hier anfangen, sich als Künstlerin zu bezeichnen oder Künstler, dann darf ich jetzt auch einfach nur mal sagen, so, das ist die Musik, die da ist. Und auch als ich dann das erste Mal in Brasilien war, 2023, ganz viele tolle Menschen kennengelernt, auch meinen jetzigen Mann. Und da auch nochmal zu merken, dieser Support, der da war und die Neugierde und oh toll, und was ist deine Musik? Und wenn ich die vorgespielt habe, diese Motivation von hey, veröffentliche das und wir wollen das auch hören, wenn du nicht mehr hier bist. Und dann auch einfach zu denken, ich möchte irgendwas draußen haben, was meine künstlerische Seite auch widerspiegelt. Weil wenn ich irgendwie tolle Künstler in keine Ahnung, Brasilien kennengelernt habe und dann so, ja, und was machst du so? Und dann, ja, ich habe hier so ein Cover von Aretha Franklin auf YouTube, das kannst du dir mal anhören. Ja, toll.
Ey, das musst du nicht kleiner reden, als es ist.
Nein, natürlich. Und ich liebe auch Aretha Franklin forever and ever. Aber es ist so ein bisschen dieses... Es zeigt nicht komplett, was aus deinem Schwamm rauskommt, wenn du ihn presst. Also so dieser musikalische Schwamm, sag ich mal, mit dem wir unsere Inspiration aufsaugen und wenn was dann sozusagen wieder durch uns rauskommt. Was ist da für Musik? Was sind da für Geschichten, die erzählt werden wollen? Und als dann Someday irgendwie entstanden ist, dachte ich mir so, oh, das ist ja Story of my life, dass man immer denkt, nein, ich bin noch nicht breit genug und ich muss noch erst, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich überhaupt wertig genug, etwas zu veröffentlichen oder gehört zu werden und so. Und dann auch irgendwann diese bewusste Entscheidung zu treffen von, wenn ich jetzt, wann dann? So. Und ja, wurde ich gut unterstützt und jetzt ist es vorbei, ne? Ja.
Und jetzt kommt, also für diejenigen, die jetzt gerade frisch zuhören, morgen kommt Someday raus, ne?
Übermorgen, ja. Am Freitag, den 7. Ja. August, mache ich mal so.
Ja, genau. Ich habe das schon antizipiert.
Ja. Und okay, gut.
Also du hast ja noch weitere Songs produziert, beziehungsweise die sind jetzt gerade so im End. Stadium sozusagen des Fertigwerdens, sage ich jetzt mal. Wie hast du das erste Mal so einen Prozess als selbst ausübende Künstlerin und nicht als, hallo, ich bin die Background-Sängerin, ich singe hier mal Background auf drei Liedern ein. Wie hast du das so wahrgenommen? Wie fühlt sich das an für dich?
Also der Prozess im Studio war mega geil. Das hat mega viel Spaß gemacht, auch so zu merken, okay, cool, das, was in meinem Kopf spielt, das kann man ja auch wirklich hörbar machen durch Instrumente und hatte auch eine ganz tolle Band, die das denn eingespielt hat und mit denen ich das produziert habe. Also Shoutout da wirklich auch an Fabio, an Philipp, an Björn, an Julian, an Ralf, der am Kontrabass so schön diesen einen 6/8-Track eingespielt hat. Dann volle Unterstützung aus Berlin bekommen mit Geige, also auch Shoutout an Maxi, die da Geige und noch Leo, der Cello eingespielt hat und sogar noch Marimbaphon bei einem Song. Und das war richtig schön auch zu merken, wie die Liebe und die Energie von anderen Menschen, die diese Musik sozusagen zum Leben erwecken, das auch nochmal besonderer macht. Also dass man da wirklich auch merkt, ach, wie schön Musik machen hat sowas. Ja, etwas Seliges. Ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben kann, aber es war so ein freudiger Moment von cool, das ist irgendwas, was Spaß machen kann, an dem sich auch andere erfreuen können. Und das war irgendwie.
Ich finde vor allem, Musik ist ein Teamsport, ne? Also das denke ich ganz oft. Also ich hatte jetzt letzte Woche auch mal wieder eine Songwriting-Session und hatte einen Song, der gefühlt schon fertig war, aber den wir dann sozusagen noch ein bisschen zum Leben erweckt haben. Und allein nur mit zwei Leuten noch so da drin zu setzen und dass irgendjemand noch schlauere Akkorde hat für bestimmte Stellen als ich, ohne das Lied zu verändern, aber so an ganz vielen kleinen Feinheiten, wo man denkt so, boah, ist das klug. Die ganze Zeit so. Und wie krass es dann noch irgendwas aufwertet und so. Und ich finde, selbst wenn man ein absoluter Crack ist, und jetzt gehen wir mal davon aus, man wäre so ein Jacob Collier, der halt an jeder Gabel irgendwie eine Tonart hört oder so. selbst wenn man ein absoluter Crack ist, hat ja niemand die immer selbe und gleiche Sichtweise auf das Leben, auf das Lied, auf eine Harmonie oder irgendwas. Oder auf ein Lied, in welche Richtung das hingehen könnte, weil selbst ein Lied, wenn das so gespielt ist mit einer Melodie und ein paar Akkorden und so weiter, dann gibt es ja Millionen Wege, was daraus werden könnte.
Mhm.
Und allein das finde ich schon immer so krass, weil eigentlich, es gibt natürlich diese Lonesome Warrior-Künstler, die halt alles selbst machen. Ich finde zum Beispiel das erste Album von James Blake ist für mich so ein Ding, wo man sagt, okay, das ist schon wirklich krass und ich verstehe, warum der das irgendwie auch alleine gemacht hat oder wo diese Unicorn-Haftigkeit dieses Albums auch ist.
Mhm.
Aber in den allermeisten Fällen ist es ja auch einfach immer das Beste, wenn du an irgendeinem Punkt, das kann am Anfang eines Schreibens sein, das kann aber auch irgendwann erst später sein oder wie auch immer oder erst in der Produktion oder so. Wenn man ein paar Leute auf den Haufen wirft, dass immer irgendwas passiert, was man schwer vorhersehen kann und meistens aus Sicht der Beteiligten ein Stück ja irgendwie besser macht oder schöner oder bereichert oder in irgendeiner Form. Und das finde ich auch immer so krass. Deswegen mag ich das auch mit Leuten zusammen Sachen zu machen, weil ich von mir aus sowieso nie das Gefühl habe, die besten Ideen aller Zeiten zu haben oder das alleine wirklich zu können. Also ich freue mich auch immer, wenn ich mit Menschen was zusammen mache.
Ja, das ist auf jeden Fall noch ein sehr, sehr neues Feld für mich. Also da auch wirklich zu gucken, weil das waren jetzt natürlich alles quasi fertige Songs, die ich hatte oder ne, aber dann eben genau wie du sagst, ich schreibe halt so super basic auf der Gitarre, so habe dann irgendwie meine 4 Akkorde und dann kommen halt richtig geile Musiker, die sagen, okay, wir können jetzt hier nochmal das und das machen. Aber da auch wirklich zu gucken, okay, wie weit will man auch teilweise an seiner Vision festhalten und inwiefern bereichert aber auch, und das eben im Dienste der Musik zu denken, dass man dann so denkt, oh mein Gott, natürlich braucht dieser Song noch so ein schönes Klavier-Outro und scheiß drauf, der ist jetzt 5 Minuten lang, der Track, but it's worth it. Und da auch wirklich diese, und da habe ich auch so viele freudige Momente mit Julian im Studio gehabt, wo ich immer so dachte, es ist so geil, einfach auch independent zu sein und dass man niemanden hat, der sagt, nee, das muss in 3,5 Minuten muss der Track durch sein. Oder ne, du musst genau dieses Genre erfüllen, weil jeder Track irgendwie gefühlt in so einem anderen Universum ist. Und ich denke mir so, I grew up in the 90s. So, die Radiostationen haben auch aus allen Genres immer irgendwas gespielt. Und dass so der eigene Geschmack eben auch nicht nur eine ganz klare Linie fahren kann, sondern dass man sagt, ja, der Track ist ein bisschen mehr Pop, der Track ist ein bisschen jazziger, der Track ist ein bisschen mehr R&B, dieser Track ist ein bisschen mehr Soul. Also dass man so da die Freiheit hat und alle ihre Kreativität mit reinbringen. Es ist einfach, ja, mega schön und ja, bin sehr, sehr dankbar, das erlebt haben zu dürfen. Und alleine dafür hat sich das schon alles sehr gelohnt.
Um es mit den Worten von Rick Rubin zu sagen, das Ziel ist es, dass du am Ende einen Song hast oder er sagt a thing, mit dem du happy bist. Und niemand anderes.
Ja.
Und das finde ich, das sollte man sich immer mal wieder so vor Augen führen, dass das größte Ziel ist, wenn man happy mit der Sache ist und man ist damit fertig, dann ist es abgeschlossen. Und alles andere, was damit danach passieren könnte, sollte oder so, das ist absolut zweitrangig. Darum geht es eigentlich beim kreativen Prozess nicht. Und das muss man sich oft ja selber vielleicht manchmal auch noch so vor Augen führen. Also je nachdem, wo man, wie man gerade so drauf ist, auch so. Aber ich finde das immer sehr erstrebenswert, sich das klarzumachen, dass es eigentlich um nichts anderes geht. Also gerade auch, was du so angesprochen hast, wie, ja, jetzt ist das Lied vielleicht schon 5 Minuten lang und braucht man das Outro noch und so weiter. Das ist, diese Fragen kann man sich stellen, wenn man die sich stellen will. Aber wenn man sie sich nur stellt, weil man das Gefühl hat, man stellt sie sich für andere Leute, dann ist eigentlich schon uncool.
Ja. Weil es ja auch heutzutage dadurch, dass ja auch, weiß ich nicht, wie viele von tausenden AI-Songs jeden Tag hochgeladen werden und auch so es einfach unfassbar viele KünstlerInnen gibt und ja einfach mehr als je zuvor, denke ich mir auch so, also so dieser Gedanke, was ist überhaupt noch irgendwie ne, massentauglich oder so, ist doch eigentlich völlig egal, sondern wirklich da eher den Gedanken und den Fokus zu haben von, nee, ich will ja, dass Leute verstehen, wie ich klinge. So, und was ich mitbringen kann, wenn ich, keine Ahnung, vielleicht irgendwann mal für jemand anderen mit in eine Writing-Session gehen kann oder so. Und da diese Authentizität so im Fokus zu haben und nicht irgendwie, was hätte Platzierungsmöglichkeiten oder so, sondern eben genau diesen Fokus von, was möchte ich auch noch als alte Oma hören? Das war eben auch mein Gedanke, dass ich irgendwas habe, wo ich mal als Omi draufschauen kann und so, Guck mal, das war die Musik, die damals da in meinem Kopf gespielt hat. Und guck mal, wie Omi aussah hier, noch eine ganz flotte Maus. So, und das bin ich jetzt froh, mit den schönen Bildern von Elena, ja, auch zu haben, um irgendwie so schöne Erinnerungen, so ein kleiner Print dieser Zeit, wie hat diese Zeit geklungen, wie sah diese Zeit aus und hoffentlich, sorry, hier ist gerade mein Screensaver angegangen, sich auch noch im hohen Alter darüber freuen zu können, so.
Wenn ich etwas mal alt bin, ich habe eigentlich zwei Ziele. Also entweder das eine ist, ich mache selber super, super lange Musik, das ist eigentlich sowieso das oberste Ziel. Und hänge dann irgendwann als so eine Blues-Oma auf so Blues-Sessions ab und kniete mir auf A-Moll einen runter an der Gitarre. Und spiele aber auch einfach so kleine Blues-Licks. Also wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass aus mir noch eine krassere Gitarristin wird, als ich jetzt schon bin. Ne? Aber ich glaube, das wirklich einfach so ein bisschen so die Licks, die ich dann habe auf A-Moll. Und dann so, dass die Leute denken so, oh Gott, jetzt kommt die Alte schon wieder. So dass jeden Donnerstag so eine möchte ich sein. Da habe ich richtig Lust drauf. Und ich möchte, wenn ich ganz alt bin, dann möchte ich auf Konzerte von jungen Leuten gehen und dann gehe ich danach an den Merchstand und sage, ich habe früher auch mal Musik gemacht. Das möchte ich gerne machen. Das finde ich, glaube ich, richtig lustig. Und was ich nicht machen werde, ist Leuten ungefragt Business-Tipps zu geben aus einer Zeit vor unserer Zeit.
Mhm. Auch a thing. Aber ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, dass kreative Menschen auch anders altern. Oder ich sag mal, Menschen, die Dinge tun, die sie glücklich machen. Das finde ich immer wieder ganz faszinierend, wenn man Menschen kennenlernt, die irgendwie, Musik machen oder so. Und man denkt sich immer so, du bist 70,
ich glaube,
aber
es geht
deine
um Neugierde.
Aura.
Ja, ich glaube, es ist Neugierde ganz doll. Deswegen ist das bei kreativen, musikalischen Menschen und so weiter. Deswegen sind die, glaube ich, oft noch ein bisschen doller am so Puls der Zeit. So, weil das einfach viel da so mit einhergeht. Oder um es mit Magnus Worten zu sagen, man kommt immer noch gut mit. Aber ich glaube, so Neugierde und so weiter hat auch immer ja was damit zu tun, dass man, man setzt sich ja mit Dingen auseinander, die gesellschaftlich auch passieren. Ne? So Kultur ist ja auch immer so ein Spiegel von der Gesellschaft und so.
Ja.
Ich glaube, das geht da alles so mit einher. Deswegen sehe ich das absolut genauso. Und ich habe immer das Gefühl, mein Leben ist viel zu kurz. Ich könnte so viele Sachen machen und habe das Gefühl, ich habe gar nicht genug Zeit dafür in meinem Leben. Für all die Sachen, die ich gerne machen und sehen will. So, also, und man, zwischendurch ist man ja trotzdem auch mal müde. Weißt du? Also man will ja so viele Sachen machen und denkt so, wann soll ich das denn alles machen? Weil vielleicht muss ich auch einmal kurz chillen. So. Und aber ich habe wirklich sehr viele Interessen. Ich könnte ganz viele Sachen machen. Ich würde auch in meinem Leben wahrscheinlich nochmal, wenn ich ganz alt bin, wahrscheinlich studiere ich auch nochmal irgendwas oder so.
Du machst doch hier gerade schon einen Doktor.
Ja, aber das ist ja dann...
Doch.
Nee, um Gottes Willen, den habe ich ja noch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwann sowas Quatschiges nochmal studiert, wo man gar nichts mit zu tun hat und so weiter. Finde ich, glaube ich, cool. Da habe ich mich neulich vor ein paar Wochen mit einer Dame unterhalten, als wir auf einem Geburtstag eingeladen waren, die in Rente gegangen ist und jetzt seit 2 Jahren einfach alles Mögliche an der Uni Hamburg studiert. Und das fand ich super beeindruckend. Und ich glaube, das nehme ich mir für mein Leben auch mit, weil ich denke so, wie geil ist das denn? Und schreibst du dich in alles Mögliche so ein und dann haben die da so ihre Rentnerstudentengruppen und da sind nur schlaue Menschen, die Bock auf Sachen haben und ich glaube, das finde ich richtig gut. Aber bis dahin ist noch Zeit.
Genau.
Bis dahin werde ich erstmal Blues-Oma. Und du veröffentlichst deine Musik. Also, um das kurz abzubinden, weil wir haben schon ganz viel geschnackt.
Ja.
Du bringst jetzt, wenn die Leute den Podcast tagesaktuell hören, kommt deine Single Someday morgen raus. Und die kann man überall hören, wo es Musik gibt. Und worauf dürfen sich die Leute noch freuen in den nächsten Wochen und Monaten?
Auf weitere Tracks von meiner EP. Und meinst du, worauf sie sich thematisch freuen können? Oder was soll ich hier jetzt so ein bisschen teasern?
Also, das war eigentlich die Steilvorlage von, es kommen noch so und so viele Singles und eine EP und das sind die Termine oder dann und dann wird es wahrscheinlich passieren. Und wie könnte ich die Leute finden?
Ach so, ja, natürlich. Also, erstmal ganz wichtig, EP-Release-Konzert im Birdland am Freitag, den 13. November. Da stehe ich dann mit einer fabulösen Band auf der Bühne und ganz vielen tollen anderen KünstlerInnen und bin sehr, sehr aufgeregt und freue mich da schon sehr drauf. Und es gibt noch Tickets.
Kann man sich worunter finden dich die Leute?
Unter Nalena Doss. Weil Annalena Doss in einem Wort wird immer falsch geschrieben. Dann dachte ich mir, einfach mal das an wegnehmen. Und Nalena, das checken alles. So schön. Ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen mit einem korrekt geschriebenen Namen. Deswegen, Nalena Doss ist mein Künstlerinnenname. Und ja, die nächste Single, also jetzt erstmal Someday. Und dann wird Anfang Oktober Who Are You rauskommen. Das wird auch ein richtig schöner Track, der, ja, ich sag mal, tiefe Fragen aufwirft und mit Assalatos auch eingespielt, mein favorisiertes Instrument aus Brasilien. Das sind so Shaker-Eier am Band, bringt sehr viel Spaß, und mit Vögeln aus Südafrika, als ich dort war, als kleiner Background-Sound. Und dann kommt Anfang November mit der EP By Chance raus. Und ja, nachdem dann die EP rausgekommen ist mit 6 Tracks und hoffentlich auch einer Vinyl, die ich bei meinem Konzert verkaufen möchte, werde ich noch die anderen Singles dann auch im Laufe des Jahres ausbringen, weil die einfach alle auch schön geworden sind. Da ist noch ein ganz tolles Duett dabei. Mega. Mit Ozono heißt der Künstler aus München, der auch als Opener bei dem EP-Release spielen wird. Freue ich mich auch sehr drauf. Dann werde ich Anfang September, am 6. September in Berlin im Palast der Künste spielen. Ein kleines Akustik-Live-Set. Und ja, ich glaube, das waren alle Informationen, die ich bis jetzt habe. So.
Sehr gut. Das ist doch, da ist doch eine ganze Menge bei. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir zu den üblichen Kategorien, die wir bei uns bei Modus Mio haben. Und da lasse ich den Gästen immer den Vortritt. Wir kommen zum Snack der Woche. Das ist eine wichtige Kategorie. Annalena, du musst sie mit Verantwortung füllen. Was ist dein Snack der Woche?
Mein Snack der Woche sind Trüffel Shiitake Mushroom Chips. Das sind gefriergetrocknete Shiitake-Pilze mit Trüffelgeschmack. Black Truffle with Pink Salt.
Relativ. Also es ist nicht so günstig, aber jeder einzelne kleine, süße, gefriergetrocknete Pilz schmeckt einfach fabulös.
Man hat das Gefühl, man snackt so ein bisschen gesund und es schmeckt einfach extrem gut. Deswegen, die Marke, die ich empfehlen kann, ist Other Foods. So heißt die Marke. Und genau, Crunchy Shiitake mit Black Truffle Geschmack. Höchste Empfehlung. Sehr lecker.
Klingt richtig gut. Ich habe jetzt vor, ich habe gestern, glaube ich, das gestern, vorgestern habe ich gemacht, weil wir da wieder richtig Bock drauf hatten, Spaghetti all'Assassina. Das sind tomatenmarkige Nudeln sozusagen, die aber so super tomatig werden, weil man die Spaghetti ungekocht in die Pfanne packt und immer mit einer Tomatenbrühe leicht abdeckt, bis die dann sozusagen gar sind. Und dadurch werden diese Tomaten, diese Nudeln irre tomatig und haben gleichzeitig immer so ein leichtes Röstaroma, weil das natürlich ja auch immer noch so ein bisschen brutzelt und so. Und das ist eine Pasta, die macht richtig Spaß. Ich bin überhaupt ein Pasta-Typ. Und das kann ich euch nur empfehlen, das zu machen. Das bockt. Das ist ein sehr gutes Gericht.
Das werde ich mir merken. Das klingt auf jeden Fall sehr schmackofatzig.
Dann kommen wir jetzt zum Song der Woche. Und wenn ich Gäste habe, die dann auch was Neues veröffentlichen, dann empfehle ich traditionell den Song meiner Gäste. Und das ist in deinem Fall natürlich Someday von Nalena Doss. Der kommt dann am Freitag in die Modus Mio Playlist. Die findet ihr in den Shownotes auf Spotify. Da ist wirklich schon sehr viel drin. Ich weiß gar nicht, ob du meiner Playlist folgst. Wenn du das nicht machst, musst du das unbedingt mal machen. Da sind schon 290 Songs circa drin. Und es ist eine wilde, aber es ist eine gute und teilweise auch wirklich irre unterhaltsame Mischung.
Das kann ich mir vorstellen.
Also es ist, also anders kann ich das nicht sagen. Es ist einerseits sehr gut und einerseits auch sehr abwechslungsreich und teilweise auch ein bisschen lustig. Aber kann man gut folgen. Und da ist dein Song auch drin. Was schlägst du denn vor?
Hey! Also ich habe einen Song überlegt, den ich mir gerne morgens anmache, während ich mir meinen Kaffee mache, weil Tanzen ist ja auch super gut für gute Laune und so. Und da gibt es nämlich einen Song, der heißt Joy. Also ich glaube, der spricht ja schon für sich. Unspeakable in Klammern. Von Pharrell Williams mit Voices of Fire. Also es ist so ein sehr bounciger Gospel-Song, zu dem man auf jeden Fall, also auch geht durch verschiedene Tempi und so. Da habe ich so das Gefühl, da starte ich direkt mit guter Laune in den Tag und schüttel hier erstmal ein bisschen in der Küche ab. Und ja, kann ich sehr empfehlen, diesen Song. Kriegt man gute
Laune. Okay, geil, direkt hinzugefügt. So, dann würde ich aber sagen, wir haben jetzt schon, wir haben fast eine Stunde aufgenommen. Du hast noch ganz viel zu tun. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich muss mich auch ein bisschen um unsere kleine Katze kümmern. Liebe Grüße gehen raus an euch da draußen. Ihr habt ja mitbekommen, dass wir einen kleinen, neuen, pelzigen Mitbewohner haben. Und dieser pelzige Mitbewohner wurde kastriert und ist noch ein kleiner Patient. Ihm geht's aber gut, aber er ist auch ein bisschen genervt und braucht ein bisschen Fürsorge. Und wir, liebe Leute, hören uns nächste Woche wieder. Und hoffen, dass wir uns bei den nächsten Gigs sehen. Da geht es nämlich im September weiter. Und die Termine findet ihr alle auf unserer Website. Und wir freuen uns, euch alle wiederzusehen. Annalena, ich wünsche dir ein Happy Release diese Woche. Und danke. Eine knaller erste Party. Genieß das, dass du das erste Mal in deinem Leben einen eigenen Song rausbringst. Das ist eine große Nummer.
Ja, das ist voll aufregend. Danke, du bist da ja schon OG in dem Business, seit 10 Jahren hier Independent Artist und so. Aber ja, ich danke dir für Rat und Tat und für die Einladung hier in diesem Podcast. Richtig schön.
Nice.
War mir eine Freude. Insofern,
ja, danke, mir auch. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Tschüss.